Ich lese aus dem hohepriesterlichen Gebet Jesu, Johannes 17, Vers 25 und 26. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und will ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, sei in ihnen und ich in ihnen. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir auch jetzt wieder dein Wort öffnen dürfen und aus deinem Wort wichtige Elemente für unser persönliches Leben herausfinden können. Sei du mit deinem Heiligen Geist jetzt bei uns und mitten unter uns und wir danken dafür im Namen Jesu. Amen. Ja, ich möchte heute über das Thema Home Power sprechen, über die sieben Kraftquellen der Familie. Jetzt sollte nicht der oder diejenigen abschalten, die keine Familie haben, sondern gerade jetzt wird es auch für jeden interessant, denn es sind auch sieben Kraftquellen der Gemeinde. Man kann das auch auf die Gemeinde übertragen und letztlich für sich selbst. Meine Frage ist gewesen, welche Kirche ist die größte Kirche der Welt? Und dann habe ich nachgeschaut und dann bin ich draufgekommen, es ist nicht der Petersdom in Rom, sondern die größte Kirche dieser Welt ist die Kathedrale von Yamoussoukro an der Elfenbeinküste. Die ist größer als der Petersdom, da passen 1800 Leute und noch mehr hinein. Das ist die größte Kirche, das Gebäude dieser Welt. Kennt ihr auch das kleinste Gebäude, die kleinste Kirche in dieser Welt? Wenn man nachschaut, findet man eine kleine Holzkirche auf einem kleinen See. Sie ist die Holzkirche in Oneida in dem Bezirk New York. Und diese Holzkirche ist so groß, dass maximal ein Priester und ein Ehepaar hineinpasst. Also drei Leute mehr passen in diese Kirche nicht hinein. Das ist die kleinste Kirche dieser Welt. Man kann sie aber auch noch anders sehen. Jesus sagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Das heißt also, eigentlich ist die kleinste Kirche dieser Welt die Familie, wo Vater und Mutter mit einem Kind zusammen, wo zwei oder drei in einem Hauskreis zusammen sind, im Namen Jesu und das Wort Gottes miteinander studieren. Wenn wir also jetzt gerade in so einem Hauskreis oder alleine zu Hause sind, Gott ist bei uns und er möchte mit uns heute etwas ganz Wichtiges besprechen, nämlich Kraftquellen, aus denen man zehren und von denen man zehren kann. Die Bibel spricht also eigentlich immer in Bezug auf Gott und seine Gemeinde von einer Familie. Man kann das auf die Familie direkt übertragen oder auch auf die Gemeinde übertragen, denn letztlich kann man sagen, ist der Vater im Himmel unser Vater, sind wir seine Kinder, ist Jesus unser Bruder geworden, ist die Gemeinde Gottes Hausgemeinde und Hausgenossen, sind wir neu geboren, das geht also jetzt um die Geburt, dann sind wir die Braut Christi, der Bräutigam ist Jesus und letztlich ist das immer ein Bild von Familie, auch alles, was die Bibel hier meint. Zum Beispiel auch finden wir in der Bibel sehr viele Texte über das Wort einander, wo es um Beziehung geht, wo es eben um Familie geht. Zum Beispiel, ich habe hier einige Texte zusammengestellt, liebet einander, 1. Thessalonicher 3, Vers 12. Oder nehmet einander an, wie Christus, das ist im Römer 15, Vers 7. Oder 1. Korinther 11, Vers 33, wartet aufeinander. Oder Epheser 5, 21, ordnet euch einander unter. Epheser 4, 2, traget einander in der Liebe. Oder Jakobus 5, 16, bekennet einander eure Sünden. Oder vergebet einander, Epheser Kapitel 4, Vers 32. Oder aber auch lehret einander, Römer 15, Vers 14, tröstet einander, 1. Thessalonicher 4, 18, dienet einander, In der Liebe, Galater 5, 13, seid gastfrei untereinander, 1. Petrus 4, 9, seid freundlich zueinander, 1. Thessalonicher 5, Vers 15, richtet einander nicht, Römer Kapitel 14, Vers 13, seufzt nicht wider einander, Jakobus 5, Vers 9, und beißt und fresst euch nicht untereinander, Galater 5, Vers 15, belügt einander nicht, Kolosser 3. Immer wieder, und das sind nur einige kleine Aspekte aus dem Wort Gottes in Bezug auf einander, wo es um Beziehung geht. Familie ist also ein Bild der Gemeinde und letztlich kann man alles, was in der Bibel drinnen steht, für uns als Familie und Gemeinde übertragen. Ich möchte sogar sagen, dass die Bibel das Handbuch ist für Beziehung. Und so möchte ich das ja auch ein bisschen symbolisieren. Das Wort Bibel, die Buchstaben B-I-B-E-L, als Akronym herzunehmen, das ist recht interessant. Das erste B von dem Wort Bibel steht für Beziehungsführer. Sie ist ein Beziehungsführer. Sie zeigt uns, wie wir miteinander leben können und in einer guten Beziehung miteinander leben können. Das I steht für Information und Ratgeber für Ehefragen. Wenn Sie Probleme haben in Problemen in der Ehe, dann ist das der Ratgeber für uns. Das zweite B vom Wort Bibel heißt, es ist das Buch des Menschen für den Menschen. Es ist also die Betriebsanleitung zum Menschsein. Das E von dem Wort Bibel heißt, es sind Erfahrungsberichte darin geschrieben, anderer Familien, wie sie es geschafft haben oder wie sie gescheitert sind. Daraus können wir lernen. Und das L, der Buchstabe L von Bibel, ist ein Akronym für Liebesregeln. Sie ist ein Kursbuch für die Liebe. Ein zwischenmenschliches Hilfe-, Ratgeber-, Anführungsrecht für uns als Familie. Nun, meine Bitte an uns ist, dass wir einfach die Bibel noch mehr studieren als bisher. Intensiv die Bibel studieren, denn es geht da um Leben oder Tod, um Sein oder Nichtsein. Nun, auf der einen Seite müssen wir die Bibel studieren, auf der anderen Seite aber haben wir das Problem, dass wir das, was wir studieren, oft nicht in die Tat umsetzen können. Wir sind theoretisch Riesen, aber in der praktischen Seite sind wir oft kleine Zwerge. Das heißt, versuchen wir doch einfach das, was wir da lesen, auch in die Praxis umzusetzen. Und ich möchte heute mit diesen 7 Kraftquellen der Familie uns eine Hilfe geben für die Praxis. Und wie soll es auch anders sein? Es sind 7 an der Zahl. Es ist eine Zahl der Vollkommenheit, eine Zahl der Fülle, eine göttliche Zahl. Nun, die erste Kraftquelle der Familie, man kann sie auch auf die Gemeinde übertragen. Die erste Kraftquelle der Gemeinde heißt die Kraft der Einheit. Amos Kapitel 3, Vers 13 sagt, wie können zwei miteinander gehen, wenn sie nicht einig sind? Einigkeit oder Einheit ist eine wichtige Kraftquelle. Man sagt nicht umsonst, Einheit macht stark. Deshalb ist es so wichtig, dass junge Leute, wenn sie miteinander den Weg gehen wollen und in einer Ehe sich verbinden wollen, dass sie in allen Dingen einig sind, dass sie den gemeinsamen Weg gehen, in die gleiche Kirche gehen, den gleichen Glauben miteinander teilen, alles miteinander teilen und so viel wie möglich eins sind. Denn Satan macht das Gegenteil. Galater sagt uns, die Frucht des Fleisches ist Trennung, Zank, Streit, Spaltungen. Das ist die Frucht des Bösen. Gott aber möchte Einigkeit. Er möchte Einheit. Und es ist interessant, dass in der Bibel das Wort Partnerschaft ja gar nicht vorkommt, sondern nur das Wort ein Fleisch sein. Er möchte also, dass wir ein Fleisch sind. Und das ist ja schon das Bild, von dem ich gelesen habe in Johannes Kapitel 17, dass Jesus im hohepriesterlichen Gebet spricht und sagt, Vater, so wie ich eins mit dir bin, möchte ich, dass sie auch untereinander eins sind. ich in dir und du in mir und ich in ihnen. Diese Einheit fördert er und die wünscht er sich so sehr. Obwohl wir unterschiedlich sind, Mann und Frau, und jeder ist anders, dürfen wir eine Einheit erleben. Die Ehe ist durch die Sünde entstellt worden. Aber das Evangelium bringt uns wieder zusammen zu dieser Einheit und können diese Reinheit und Einheit wiederherstellen. Und das ist diese Botschaft eigentlich an unsere Zeit heute. Man nennt sie auch die Elia-Botschaft. Die Elia-Botschaft, die da heißt, dass das Herz der Väter wieder zu den Söhnen und das Herz der Söhne wieder zu den Vätern gekehrt werden soll und es wieder eine Einheit geben soll. Dass nicht die beiden miteinander streiten, so wie Generationen gegeneinander sind oft und Konflikte haben, sondern dass sie miteinander einig sind und einer vom anderen etwas lernen kann. Es ist also die Kraft der Einheit so wichtig. Und deshalb hütet euch davor, den Zank und den Streit zu fördern und zu nähren, sondern Vergebung schenkt Einheit und bringt wieder dieses Einssein. Ja, es geht also darum, dass man, wenn man einander in Einigkeit begegnet, dann hundertprozentig sein möchte und nicht nur 50-prozentig. Die erste Kraft ist also die Kraft der Einheit, die durch den Geist Gottes möglich wird. Und Jesus möchte das, dass wir eins sind untereinander, aber diese Einheit untereinander kann nur geschehen, weil Jesus mit uns eins ist. Das zweite oder die zweite Kraftquelle für Familie und für Gemeinde heißt die Kraft des Vorbildes. Ihr glaubt es nicht, aber es ist tatsächlich eine gewaltige Kraft. Jesus ist uns da ein großes Vorbild gewesen. Er lehrt uns ja selbst diese Möglichkeit. Ich denke da die Zeit der Fußwaschung, wo er angefangen hat, seinen Jüngern keine Predigt zu halten, sondern er hatte einen Schurz genommen, hatte sich selber erniedrigt und seinen Jüngern die Füße gewaschen. Ich denke, das ist ein wichtiges Vorbild gewesen. Er hat nicht viel geredet, er hat einfach durch seine Tat, durch sein Vorbild ihnen gezeigt, woran es liegt und worauf es ankommt. Wir glauben das ja weniger. Wir meinen ja immer, wir müssten reden und je mehr wir kritisieren, je mehr wir schimpfen und je mehr wir den anderen etwas sagen, was er tun soll, desto mehr wird er sich ändern. Nein, das ist nicht so. Wir haben also gesagt, die Kraft des Vorbildes ist es, nicht die Kraft der Predigt oder der Kritik. 1. Petrus Kapitel 3 sagt es einmal ganz deutlich und da sagt er, wenn ihr Frauen, er bezieht sich da jetzt auf die Frauen, mit ungläubigen Männern verheiratet seid, dann macht bitte nicht den Fehler, dass ihr sie bekehren wollt, indem ihr immer wieder predigt, sondern die Frauen sollten ihren Männern untertan sein, auf dass auch die Männer, die nicht an das Wort der Bibel glauben, durch der Frauenwandel ohne Wort gewonnen werden, wenn sie sehen, wie ihr in Reinheit und Gottesfurcht wandelt. Das heißt also, die Kraft des Vorbildes ohne Worte ist viel stärker als die Worte selber. Wir halten gerne Predigten, aber besser ist es, nichts zu sagen und ein Vorbild zu sein. Denn da steht nicht, dass die Männer gewonnen werden durch der Frauenkritik oder der Frauenpredigt, sondern durch der Frauenwandel ohne Wort. Es geht also darum, dass wir ein Vorbild sind. Und wenn wir ein Vorbild sind, dann wirkt das viel mehr als 1000 Worte. Denke da an eine Schwiegertochter, die zu ihrer Schwiegermutter einen Satz gesagt hat, den jede Schwiegermutter, die gläubig ist, gerne hören wollte. Da sagt die Schwiegertochter zur Schwiegermutter, wo wir doch oft wissen, das ist ein großes Problem, Schwiegermutter, Schwiegertochterproblem, wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Gott soll auch mein Gott sein. Und dein Volk soll auch mein Volk sein. Wie kommt die Ruth dazu, dass sie zu Naomi das sagt? Ihr findet das im Buch Ruth, Kapitel 1, Vers 16 und 17. Wir wünschen uns doch so sehr, dass unsere Kinder dasselbe sagen. Papa, Mama, dein Gott soll auch mein Gott sein. Und ich möchte auch in deine Gemeinde gehen. Ich möchte zu deinem Volk des Glaubens gehören. Wie kommen sie dazu? Ruth ist deshalb dazu gekommen, weil Naomi nicht viel gepredigt hat. Sie hat das, was sie geglaubt hat, einfach gelebt. Ihr Vorbild war es, dass die Schwiegertochter zu dieser Entscheidung gebracht hat, ich möchte dort sein, wo du bist. Und ich denke, das ist, dass der Petrus uns auch ermutigt im Kapitel 5, Vers 3, indem er sagt, wir sollten, und das spricht er zu den Ältesten, im Kapitel 5, Vers 3, werdet Vorbilder der Herde. Er sagt nicht, schlagt die Herde, er sagt nicht, nehmt die Herde aus und beherrscht die Herde. Er sagt, werdet Vorbilder der Herde. Und ich glaube, das ist's, was die Bibel uns lehrt, die Kraft des Vorbildes. Der Hirte weidet, der Hirte geht voran, der Hirte ist ein Mann, den man vertrauen kann, dem man nachfolgen kann. Psalm 23 heißt es, du bist der gute Hirte, du bist mein Vorbild. Nun, wir haben jetzt schon zwei Kraftquellen kennengelernt. Das erste ist die Kraftquelle der Einheit und die zweite Kraftquelle ist die Kraftquelle des Vorbildes. Nun kommen wir zur dritten Kraftquelle, nämlich die Kraft der Erfahrung. Nun, in Johannes, im 1. Johannes Kapitel 1 schreibt der Apostel Johannes im 1. Johannesbrief, in Kapitel 1 sagt er dann Vers 1 bis 4, das, was wir gesehen haben, das, was wir gehört haben, was wir betastet haben mit unseren eigenen Händen, das verkündigen wir euch. Was wir gesehen haben, was wir erlebt haben, das verkündigen wir euch. War also keine Theorie, sondern das war Praxis. Sie haben die Erfahrung gemacht, Jesus erlebt und deshalb sind sie so voll und ganz hinter ihrer Verkündigung gestanden, weil sie das selbst erlebt und erfahren haben. Die Kraft der Erfahrung. Der Mensch des 21. Jahrhunderts, der fragt nicht, ist es wahr oder ist es nicht wahr? Früher, vor 50 Jahren, da hat man noch über die Wahrheit reden können und sagen können, ich sage dir die Wahrheit, das ist die Wahrheit. Und dann sagt der eine oder andere, ich bin jetzt schon 40 Jahre in der Wahrheit. Das ist heute nicht mehr wichtig. Die Leute sagen, es gibt viele Wahrheiten. Du lebst in einer Wahrheit, ich habe eine andere Wahrheit. Das ist subjektiv. Jeder lebt in seiner Wahrheit. Aber was die Menschen heute fragen ist, funktioniert es? Sie fragen weniger, ist es wahr, sondern sie fragen, funktioniert es? Zeig mir, dass es funktioniert. Und wenn es funktioniert, dann will ich es auch annehmen. Denn bei mir funktioniert das eine oder andere nicht. Es geht also um die Erfahrung. Es geht also darum, dass ich das, was ich theoretisch als Wahrheit erkannt habe, auch praktisch erleben kann. Und wenn ich es erlebt habe, dann ist es eine ganz besondere Wirksamkeit. Und das ist ja schon bei den Kindern so wichtig, dass wir sie zur Erfahrung führen. Nicht nur theoretisch sagen, das macht man nicht und das ist schlecht, sondern dass wir die Erfahrung ihnen zeigen und ihnen zeigen, wie sie selber Erfahrungen machen können. Ich ärgere mich immer wieder über die Werbung im Fernsehen oder wo auch immer es ist im Internet. Du hast dauernd nur Werbung drinnen. Aber wenn du die Werbung genau anschaust, ist es eigentlich nichts anderes als eine Erfahrungsstunde. Da sagt der eine, ja, früher habe ich das so gewaschen, hat nichts genützt, dann habe ich das verwendet und dann war es weiß. Das ist eine Erfahrung. Und das will der Mensch heute. Er will eine Erfahrung machen, was Schlechtes dann plötzlich gut wird, weil ich das und jenes Mittel genommen habe. Deshalb ist es mir wichtig, dass wir unseren Kindern schon diese Erfahrung machen lassen. Auch unseren Freunden und Bekannten. Es ist die Kraft der Erfahrung, die uns hier zusammenhält. Lasst sie selber Erfahrungen machen und nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch zu erleben, dass Gott hilft. Ich denke da an ein Beispiel, das in meinem Leben öfter passiert ist. Da sind wir mit Kindern zusammen gewesen. Es war Religionsunterricht und da sind sie nach Hause gegangen und einer sagt, du Onkel Fuchs, ich habe mein Sackerl verloren, ich weiß nicht, wo es ist. Naja, dachte ich mir, was ist, wenn wir jetzt sagen, beten wir miteinander und du wirst das Sackerl finden. Dann habe ich mir gedacht, ja, was ist, wenn er es dann doch nicht findet? Dann habe ich ihm nicht geholfen. Aber ich habe mich dann entschieden, habe gesagt, komm, beten wir miteinander. Und dann haben wir gebetet und in demselben Augenblick, nachdem wir mit dem Gebet fertig waren, erinnerte er sich, wo er das Sackerle verloren hatte und er ist hingegangen und hat es gefunden. Er hat eine Erfahrung gemacht mit Gott. Und ich glaube, das ist es, was die Menschen brauchen. Ich denke da an meine Kinder zurück, wie ich ihnen das Autofahren beigebracht habe. Das ist gar nicht so einfach. Leicht wäre es gewesen, selber am Steuer zu sitzen und zu fahren und zu sagen, schau Junge, so macht man das. Aber das wäre noch zu wenig gewesen. Ich musste weg vom Sessel, musste mich daneben hinsetzen, er durfte ans Steuer. Ich musste vielfach still sein und ihm das Steuer überlassen. Und ich hätte auch manches Mal schon früher gebremst oder früher hätte ich eingeschlagen und nicht so weit an den Rand gefahren. Aber er musste die Erfahrung machen. Ohne die Erfahrung wird es in seinem Leben nichts anders sein. Und jetzt ist er ein guter Autofahrer, weil ich manches Mal Blut geschwitzt habe und ihm die Erfahrung habe machen lassen. Also, jetzt haben wir schon drei Kraftquellen. Die erste ist die Kraft der Einheit. Zweitens, die Kraft des Vorbildes. Und drittens, die Kraft der Erfahrung. Die nächste Kraftquelle der Gemeinde oder auch der Familie ist die Kraft der Liebe. Es heißt hier ganz besonders im Wort Gottes, dass die Kraft der Liebe es ist. 2. Korinther Kapitel 5, und da meine ich jetzt die Liebe Jesu. 2. Korinther Kapitel 5, und da heißt es, Vers 14, denn die Liebe Christi drängt mich. Es ist seine Liebe, die eine Kraftquelle ist für mein Leben. Sie drängt mich. Und diese Liebe zeigt sich gerade in Jesus, dass er, der Gott war, Mensch wird. Und in seiner Menschwerdung wird er eben mir ein Vorbild. Er zeigt mir, was Liebe heißt. Liebe heißt, alles zu teilen mit dem anderen, zu weinen mit dem Weinenden, zu lachen mit dem Lachenden. Liebe heißt, sich in den anderen hineinzuversetzen. Liebe heißt, zuzuhören. Liebe heißt, den anderen zu verstehen und hineinzudenken in seine Denkweise und in seine Art zu leben. Und das ist die Gesinnung Jesu, Philipper Kapitel 2, Vers 5, dass wir den anderen höher achten als uns selbst. Das hat Jesus uns auch schon vorgelebt und das schweißt zusammen. Je mehr wir uns interessieren für den anderen, je mehr wir hineinschauen in das, was der andere möchte, was ihm Freude bereitet, desto mehr werden wir intim oder eins werden. Die Liebe Jesu ist also eine besondere Liebe, die sich in den anderen hineinversetzt, die selbstlos ist, die bereit ist, ein Opfer zu bringen und sich von sich wegschaut und den anderen als Zentrum sieht. Und ich glaube, diese Liebe ist es, die wir nur in Jesus wieder bekommen können und sie ist es, die uns zusammenschweißt. Jesus sagt, eure Haare auf eurem Haupte sind gezählt. Ich weiß, wie viele Haare du hast. Ja, bei mir hat das nicht so schwer, bei anderen hat das schwerer, aber es ist tatsächlich so, dass er sich so interessiert für mich, dass er sogar jedes Haar kennt. Und ich weiß nicht, ob die Männer sagen können, so genau kenne ich meine Frau. Und ich glaube, wir sollten uns da ein bisschen mehr um den anderen interessieren und für ihn interessieren. Verstehst du deinen Partner? Weißt du, was er denkt und was er fühlt? Kennst du die Kleidergröße deiner Frau? Kennst du die Bedürfnisse deiner Kinder? Ich glaube, das sind diese Dinge, die uns zeigen, sind wir intim in der Liebe oder nicht? Hat uns die Liebe zusammengeschweißt, die Liebe Christi, oder nicht? Wer mehr wissen möchte, kann das Hohelied der Liebe studieren. Da gibt es Vorträge davon und ich möchte jeden ermutigen, diese kennenzulernen. Es geht also darum, dass Jesus Mensch wurde aus Liebe und diese Liebe Christi dringt mich, den anderen höher zu achten als mich selbst. Er, der andere, steht auf meiner Agenda und interessiert sich. Ich interessiere mich für ihn. Liebe ist also die höchste Wertschätzung des anderen mit dem feinen Gespür für dessen Nöte und Bedürfnisse. So, das war jetzt der vierte Gedanke. Liebe hat Interesse am anderen. Jetzt kommt der fünfte Gedanke, die Kraft der Ausgewogenheit. Das ist ein ganz interessantes Wort, Ausgewogenheit. Die Bibel sagt, Reiche und Arme begegnen einander, Sprüche Kapitel 22, Vers 2. Wir brauchen einander, einer den anderen, ob das jetzt Mann oder Frau ist oder ob das jetzt arm oder reich ist oder jung oder alt ist, wir brauchen einander. Und dieses Ausgewogensein ist ein Grundsatz, den der Schöpfer uns mitgegeben hat. Monokulturen, die möchte er nicht. Bei ihm gibt es Vielfalt. Ob das in der Natur ist, in der Vielfalt der Pflanzen, der Bäume, was auch immer es ist. Er ist ein Gott der Freiheit und der Liebe und der Ordnung. Und diese Vielfalt ist hier möglich. Wir sollten Extreme vermeiden und verhüten. Wir sollten aufeinander zugehen, jung und alt, und einer braucht den anderen. Und da gibt es ein schönes Bild dafür, das ich immer wieder mit meiner Frau praktiziere. Wenn wir spazieren gehen, dann gehen wir manches Mal auf einen Spielplatz. Ich möchte euch auch ermutigen, macht das. Geht auf einen Spielplatz und da gibt es bei den meisten Spielplätzen eine Wippe. Eine Wippe ist ein Balken, wo man rechts und links drauf sitzen kann und man kann schaukeln. Aber mir geht es jetzt nicht darum, dass ihr schaukelt, sondern ihr sollt jetzt die Kraft der Ausgewogenheit nützen und einmal ausprobieren. Wie schaut das aus? Setzt euch jeder Mann und Frau auf die Wippe und dann versucht, die Füße auch auf die Wippe zu legen und so mit dem Verlagern des Gewichtes aufeinander einzugehen, dass ihr die Balance findet. Ja, es ist ganz leicht, den anderen in der Luft hängen zu lassen und sich sozusagen draufzusetzen und der Schwerere zu sein. Aber schwerer ist es, die Ausgewogenheit, die Balance zu finden. Das ist Schwerarbeit, den anderen nicht in der Luft hängen zu lassen, sondern auf ihn einzugehen. Hütet euch vor diesen Extremen, liberal und konservativ, sondern wir sollten versuchen, einander zu brauchen. Die Liberalen brauchen die Konservativen brauchen die Liberalen und die Mitte ist die gesunde Mitte. Nicht der Mittelweg, aber die Mitte, die Ausgewogenheit. 5. Mose Kapitel 5 sagt es im Vers 32 und 33 sehr deutlich. Schlagen wir das einmal auf miteinander. 5. Mose Kapitel 5. Und da spricht er von dieser Ausgewogenheit. 5. Mose, Kapitel 5, Vers 32 und 33. Habt nun Acht, dass ihr tut, wie euch der Herr, euer Gott, geboten hat. Weichet nicht, weder zur Rechten noch zur Linken, sondern wandelt in allen Wegen, die euch der Herr, euer Gott, geboten hat, damit ihr leben könnt und es euch wohlgehe und ihr lange lebt in dem Lande, das ihr einnehmen werdet. Also achtet darauf, man kann beim Weg rechts oder links runterfallen. Die gesunde Ausgewogenheit ist einfach so wichtig. Also es geht um die Kraft der Ausgewogenheit. Der Mittelweg ist nicht der Weg, den wir gehen sollten, aber die Mitte des richtigen Weges. Denn man kann rechts und links runterfallen. Es ist also die Begegnung dem anderen gegenüber so wichtig, in dem Sinne, dass ich weiß, ich brauche den anderen. Die Jungen brauchen die Alten brauchen die Jungen, die Männer, die Frauen, die Männer, die Kinder, die Erwachsenen, wie auch immer das ist. Wir sollten nüchtern und ausgewogen sein. Das ist eine Kraftquelle, die die Gemeinde wachsen lässt und die die Familie wachsen lässt. Also, wir haben jetzt schon einige Kraftquellen, 5 an der Zahl. Die erste Kraftquelle ist die Kraft der Einheit. Die zweite Kraftquelle ist die Kraft des Vorbildes. Die dritte ist die Kraft der Erfahrung. Die vierte Kraftquelle ist die Kraft der Liebe. Die fünfte ist die Kraft der Ausgewogenheit. Und jetzt gehen wir in die sechste Kraftquelle hinein. Es ist die Kraft der Mission. Römer Kapitel 10 sagt es uns deutlich. In Kapitel 10, Vers 10, wir werden nicht nur gerettet durch den Glauben, sondern Römer Kapitel 10, Vers 10 sagt noch etwas anderes. Wir werden gerettet, Römer Kapitel 10 und hier Vers 10, wenn man von Herzen glaubt und wenn man mit seinem Mund bekennt. Der Glaube muss auch sichtbar werden, indem ich das, was ich sage, auch bekenne. Ich kann das durch Worte und durch Taten machen. Das heißt also, die Ansteckung, kraftvolle Ansteckung, ist die Ansteckung des Zeugnisses. Dass ich bezeuge durch mein Leben, ob ich es rede oder handle, dass es funktioniert. Ansteckende Heime sind so wichtig, dass die Menschen an uns und unserem Vorbild erleben, wie es wirklich funktioniert. Deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere Heime wieder als Zentren verstehen der Mission. Nicht, dass der Papa missionieren geht und die Kinder bleiben zu Hause, sondern dass wir als ganze Familie für Jesus Zeugnis ablegen. Denn es ist ja tatsächlich so, dass Familien für Familien da sein sollten, Jugendliche für Jugendliche, Kinder für Kinder, Mütter für Mütter und Männer für Männer. Wir können einander helfen und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns wieder auf die Heime konzentrieren, dass wir die Menschen in ihren Heimen besuchen, dass wir zu ihnen gehen oder umgekehrt die Menschen einladen, in unsere Heime zu kommen, dass sie sehen, dass sie hören, dass sie schmecken, dass sie erleben, wie wunderbar Gott ist. Deshalb Gastfreundschaft pflegen, gemeinsame Hauskreise bilden, Schriftenmissionare sein, Buchevangelisten sein, die die Heime besuchen, Menschen, die von Tür zu Tür, von Herz zu Herz, von Heim zu Heim gehen, um den Menschen dort zu betrauen und besuchen, wo er ist. Oder umgekehrt die Leute zu mir einladen. Denn denke da an Jesaja, der den König Hiskia gefragt hat, nachdem er die Leute eingeladen hatte von Babylon, dass sie sie hören und sehen. Und da fragte der Prophet, was haben sie in deinem Haus gesehen? Was haben sie in deinem Haus erlebt? Und dieselbe Frage müssen wir uns stellen. Was erleben die Menschen, wenn sie in mein Heim kommen? Erleben sie da die Liebe, die Gottesliebe ist? Erleben sie da das Vergeben, das Verzeihen, das Aufeinanderzugehen? Das ist letztlich eine Kraftquelle. Denn man hat herausgefunden, dass Heime, die sich isolieren, eigentlich sterbende Familien sind. Familien, die keine Kontakte haben mit anderen, sie wachsen nicht. Genauso ist es auch mit Gemeinden. Gemeinden, die nur für sich selber da sind, sind, sagt die Bibel, wie Salz, das im Tiegel letztlich dumm wird. Wozu ist das Salz da? Hinauszugehen, hinein in die Suppen der Welt, um dort ein guter Geschmack und ein guter Duft zu sein. Das heißt also, Leben heißt Geben. Lukas Kapitel 6, Vers 38. Es ist die Kraft der Mission, die Kraft des Zeugnisses, ansteckende Heime zu sein, ansteckende Familien zu sein, ansteckende Gemeinden zu sein. Komm und sieh, komm, ich zeig dir meinen Glauben in meinem Heim. Und die Menschen, sie sind begeistert, weil sie sich wohlfühlen. Sie kommen zu dir nach Hause und sagen, das ist eine andere Atmosphäre, da ist ein anderer Geist, das ist ein Geist der Liebe, den möchte ich auch haben. Wie kriegt ihr den in eure Familie? Und dann kannst du ein Zeugnis ablegen und erzählen, wie das geht. Das war die Nummer 6, die Kraft der Mission. Wenn wir Menschen ein Zeugnis sind und Menschen helfen, dann werden wir uns selber helfen. Das ist ein Geheimnis, in das wir eintauchen dürfen und erleben dürfen. Jetzt kommt die siebte Kraftquelle der Familie und die heißt, es ist die Kraft der Reformation, die Kraft der Erneuerung. Das ist eine Kraftquelle, die wir noch viel zu wenig in Anspruch genommen haben. Die Kraft der Reformation ist die, dass tatsächlich etwas neu wird, dass ich einmal ganz bewusst einen Schlusspunkt setze, das Alte wegschmeiße und es neu mache. Ganz besonders, wenn es darum geht, Sünde in meinem Leben auszumerzen. Die Elia-Botschaft dieser Endzeit in Malachi Kapitel 3, Vers 23 heißt ja, dass die Herzen der Söhne zu den Vätern und die Herzen der Väter zu den Söhnen bekehrt werden und dass man eigentlich Reformation betrachten soll. Im Lukas Kapitel 1 wird dieses Zitat noch einmal verwendet, Lukas Kapitel 1, und wird dann noch erklärt, dass Johannes der Täufer in dieser Kraft des Elia kommen wird. Und was wird er tun? Vers 17, er wird die Herzen der Väter zu den Kindern, und jetzt sagt er, die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten zu führen, zuzurichten dem Herrn ein bereitetes Volk. Es ist einfach eine Kraftquelle, das Alte wegzuwerfen, den alten Schund und die alten Sünden und einen Neuanfang zu setzen. Die Kraft der Reformation ist einfach eine gewaltige Kraft. Dass man anfängt, etwas neu zu machen, wunderbar beginnend, indem ich anfange, zur Bekehrung zu führen, mich selber umzukehren mit der Hilfe des Herrn und zu sagen, da mache ich nicht mehr weiter. Ich mache jetzt einen Stopp, ich werfe die Sünde weg. Ich schaue jetzt, dass ich mit dem Herrn Jesus überwinden kann. Raus aus dem Alltagstrott. Wie heißt es im Joel? Bekehret euch, kehret um, und das gilt für die ganze Familie, für die Kinder. Sie sollten überlegen, was kann ich wegschmeißen aus meinem okkulten Spielzeug? Was kann ich anders machen in meinem Leben? Das bringt einen neuen, wie soll ich sagen, neuen Schwung und neuen Wind in meine Familie hinein. Die Kraft, das Böse mit aktiv Gutem zu überwinden und den Sieg dann zu erleben und die Freude, die aus dem Sieg kommt und letztlich dann geistliche Kraft hat. Denn es ist tatsächlich so, wenn ich etwas Neues wage, dann werde ich wirklich leben. Nun, ihr Lieben, das waren diese sieben Kraftquellen und ich möchte sie noch einmal zur Wiederholung festhalten. Erstens, es ist die Kraft der Einheit. Zweitens, die Kraft des Vorbildes. Drittens, die Kraft der Erfahrung. Viertens, die Kraft der selbstlosen, hingebenden Liebe. Fünftens, die Kraft der Ausgewogenheit, der Nüchternheit. Sechstens, die Kraft der Mission. Und siebentens, die Kraft der Reformation, etwas zu ändern in seinem Leben. Und wenn ich das mache, dann werde ich auffahren wie Adler, sagt die Bibel in Jesaja 40, Vers 29. Ich werde Kraft bekommen, über mich selbst hinauszuwachsen. Und das wünsche ich allen und Gottes Segen dazu. Lasst uns noch beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für die Bibel als Ratgeber. Du hast uns heute wieder viele Kraftquellen gezeigt in unserem Leben, die wir oft zu wenig verwenden. Hilf uns, dass wir das, was wir heute gehört haben, auch in die Tat umsetzen können und aus diesen sieben Kraftquellen leben können. Heile du unsere Familien und unsere Gemeinden. Das bitten wir dich im Namen Jesu. Amen.